Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es, wie wahrscheinlich nicht überraschend, um die Not Five, um die fünf Teams und die fünf Spieler, die ich bisher nicht so überzeugend fand, wo ich sage, da muss ein bisschen nachjustiert werden, da ist vielleicht das ein oder andere Problem, was sich vielleicht auch dauerhaft nicht lösen lässt, aber wir schauen mal rein in die fünf Teams und in die fünf Spieler. Und an der Stelle beginnen wir mit den Teams, so wie ich das bei den Hot Five auch gemacht habe. Und wir fangen mal an mit einem Team, was im Sommer einen sehr, sehr prominenten Abgang zu verzeichnen hatte. Und damit wisst ihr vielleicht schon, welches Team ich meine. Es geht um die Toronto Maple Leafs. Und die Maple Leafs, die sind nicht gut gestartet in diese Saison. In der letzten Nacht ist es tatsächlich sogar noch mal in Anführungsstrichen ein bisschen schlimmer geworden, nicht was das Ergebnis betrifft, da haben sie tatsächlich gegen Philly gewonnen, aber Chris Tanev hat sich verletzt durch eine Kollision, würde ich es erstmal nennen, und da sagen wir natürlich erstmal gute Besserung, es scheint wohl so zu sein, dass er da nicht groß schwerer verletzt ist, aber das muss man glaube ich auch erstmal abwarten, aber die Toronto Maple Leafs, die haben aktuell eine Bilanz von 6 Siegen, 5 Niederlagen, ein Unentschieden, haben sich sogar ein bisschen verbessert. Das war das, was ich erwähnt habe in der letzten Folge, wenn ich diese Folge vorbereite mit Hot Five und Not Five und ein bisschen Zeit ins Land gehen lasse, speziell in so einem frühen Zeitpunkt der Saison, dann kann sich das so ein bisschen drehen. Tatsächlich war die Bilanz vor ein paar Tagen sogar noch schlechter. Sie haben 3 der letzten 4 Partien gewonnen, die Toronto Maple Leafs, aber trotzdem läuft es insgesamt überhaupt noch nicht. Und natürlich ist Mitch Marner einer der Gründe, und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, ja, aber Moment mal, du hast auch in der Sommerpause erzählt, dass Marner zu Recht kritisiert wurde und dass man zu Recht eben auch gesagt hat, dass der nicht performt hat, dass er einer derjenigen ist, der das Problem war, auch in den letzten Jahren, dass sie eben nicht über die erste oder zweite Runde hinausgekommen sind, und jetzt ist er ja weg, dann könnte das ja eben dafür sorgen, dass am Ende dann weniger Probleme bestehen. Grundsätzlich muss man auch sagen, dass die Kritik natürlich weiterhin galt oder gilt an Mitch Marner, aber die bezog sich ja, und das war eben auch der Punkt, den ich genannt hatte in meinen Folgen dann zu dem Thema, die Kritik bezog sich auf die Playoffs. In der Regular Season hingegen, da war Mitch Marner in den letzten Jahren immer wieder eine verlässliche Größe, wenn ich einfach mal die Punktzahlen der letzten 4 Jahre bei den Leafs vorlese, dann merkt man das auch schon, das sind nämlich 97, 99, 85 und 102, und die 85 waren bei 69 gespielten Partien. Also das ist, sage ich jetzt mal, auf 82 Spiele gerechnet, hat er eine dreistellige Punktzahl, mindestens eine dreistellige Punktzahl gehabt bei den Maple Leafs in den letzten 4 Jahren. Also ist ja auch nicht ein Small Sample Size gewesen. Er hat auch vorher schon mal 94 Punkte gehabt oder sowas wie 67 in 59, 67 in 55. Also seit 6, 7 Jahren eine richtig verlässliche Größe. Und das sind natürlich Punkte, die ihnen fehlen. Das ist Offensive, die ihnen fehlt, den Toronto Maple Leafs, wobei ich sagen würde, dass wir bei der Offensive, wenn wir mal auf die Statistiken schauen, gar nicht so das große Problem haben. Da sind sie auf Platz 6 mit 3,58 Toren pro Partie. Das ist an sich erstmal ganz ordentlich. Das ist auch okay. Wir kommen nachher noch zu einem Spieler, aber es sind einige Akteure, die gescored haben. Was sie vor allem haben, muss ich sagen, es haben schon relativ viele Spieler getroffen bei den Toronto Maple Leafs. Also es sind jetzt hier, leider steht hier jetzt, ich will es mal durchgehen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 verschiedene Torschützen zu so einem frühen Zeitpunkt. Das finde ich schon bemerkenswert. Also das zeigt, dass insgesamt das Team durchaus treffen kann. Wie gesagt, individuell gibt es nachher auch noch einen Akteur, den ich mir rausgenommen habe. Aber das Team selber ist dann an anderen Stellen nicht so gut. Und was könnte die andere Stelle sein, wenn die Offensive passt? Das ist die Defensive. Und da auch nochmal zurückzukommen zu Kollege Mitch Marner, der ist auch einer der besten defensiven Spieler gewesen in der Liga und dementsprechend fehlt ihnen natürlich auch diese Komponente. Es fehlt ihnen eben dann entsprechend der Flügelstürmer, zum Beispiel fürs Penalty-Killing. Und da muss man sagen, dass sich das anscheinend zum jetzigen Zeitpunkt mehr auswirkt als die Produktion, die er in der Offensive geleistet hat. Denn die Toronto Maple Leafs, die sind bei der Abwehrstatistik, bei den Gegentoren nicht gut drauf. Sie kassieren einfach zu viele Treffer. Platz 28, 3,67 Gegentore im Schnitt pro Partie. Das ist schon sehr, sehr viel, muss man echt sagen. Also da sind sie eben dann ganz oder relativ weit hinten in der Liga angesiedelt. Und einer der Gründe ist auch das Goaltending. Natürlich kann man das nicht immer daran festmachen, aber wenn ich mir die Werte angucke, Anthony Stolarz, der hat in 9 Spielen minus 2,0 bei Goals Save Above Expected. Und Caden Primo, der hat nur 3 Partien absolviert, hat einen Wert von minus 6,8. Das heißt, mehr als 2 Tore pro Partie kassiert er, die ihm laut Statistik nicht fallen dürfen. Und das ist natürlich etwas, was du dann auch mit einer richtig guten Offensive irgendwann nicht mehr kompensieren kannst. Und das sind dann eben auch am Ende auch schlechte Zahlen, wenn man die normalen Werte sich anschaut. 3,13 und 4,3 sind die Gegentorschnitte und 89,3 und 83,8, das sind die Fangquoten. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man echt sagen muss, da hat Toronto im Moment ein wirkliches Problem mit den Torhüterleistungen, aber auch mit der Art und Weise, wie sie eben dann ja entsprechend da auch die Torhüter verteidigen, beziehungsweise dann vorm Tor bei den Torhütern verteidigen. Und das Ganze kann man auch sehen, wenn man sich die Heatmaps anschaut, beziehungsweise in dem Fall dann die Not-Heatmap bei der Defensive. Da sieht man schon, dass die Maple Leafs eben ja teilweise gut verteidigen. Das betrifft vor allem die Bereiche um die Face-Off-Dots, aber es gibt auch Zonen, die sind richtig rot. Und das ist eben etwas, was dann am Ende ein Problem bedeutet, wo sie dann eben vielleicht die Gegner nicht ganz so weghalten vom Tor, wie das sein müsste. Und dementsprechend, es ist da schon etwas, wo man vielleicht noch verbessern kann. Der Bereich nicht direkt vom Tor, aber so, ja, das sind, sage ich jetzt mal, 2-3 Meter weg vom Tor. Das ist eben der Bereich, wo sie im Moment noch etwas rot mit dabei haben, und das ist das, was dann bei Elite-Defensivteams auch dunkelblau oder zumindest blau sein sollte. Das heißt, dass die Teams da entsprechend gut verteidigen. Das passiert aktuell nicht bei den Toronto Maple Leafs, und sie haben insoweit Glück gehabt, wenn man das denn so sagen kann. In Toronto ist das noch nicht so das große Thema, weil die Toronto Blue Jays bis in die World Series vorgedrungen waren. Die waren ganz, ganz knapp dran. Also wenn ihr euch übrigens für Baseball interessiert oder wenn ihr einfach mal so in Baseball reinschnuppern wollt, dann waren die letzten 2 Wochen da eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Das waren richtig coole Spiele, spannende Spiele, Dramatik pur. Also es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, da in den letzten Wochen mal so ein bisschen reinzuschnuppern, weil es da natürlich auch um mehr geht als jetzt in Saisonspiel Nummer 5 von 82 in der NHL. Aber natürlich bin ich in der NHL weiterhin sehr, sehr präsent. Und wir kommen eben jetzt mal zurück zu den Maple Leafs. Für die Glück, dass die Blue Jays so erfolgreich waren. Eben entsprechend dadurch der Fokus nicht ganz so groß, wenn man das denn in Toronto sagen kann, aufs Eishockey. Und jetzt geht's aber wieder los. Die Leute schauen sich das Standing an und sehen die Toronto Maple Leafs weit, weit hinten in ihrer Division. Und ja, im Moment auf Platz 8, was das Wildcard-Rennen betrifft. Division Standings habe ich mir ja gar nicht angeschaut. Da waren sie teilweise auf dem letzten Rang, jetzt sind sie punktgleich mit den Buffalo Sabres auf Platz 7, in guter Gesellschaft allerdings, mit den Florida Panthers auch zusammen. Nur die Panthers, die haben eben 2 große Verletzungen, hatten die Maple Leafs so in der Form noch nicht, aber eben entsprechend den großen Abgang durch Mitch Marner. Und da gibt es dann auch speziell einen Spieler, auf den ich nachher noch eingehe, der da anscheinend sehr drunter leidet. Gehen wir aufs zweite Team, bei dem es insgesamt noch nicht so gut läuft. Und das sind jetzt die Washington Capitals. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe eigentlich die New York Islanders an der Stelle gehabt. Aber die haben in den letzten Tagen auch gut gespielt und Spiele gewonnen. Und dementsprechend habe ich die jetzt mal rausgenommen, weil die Capitals eben aktuell noch nicht die Ergebnisse haben, die sie vielleicht haben sollten. Im letzten Jahr konnte man ja an der einen oder anderen Stelle vielleicht sagen, okay, die Capitals so ein bisschen über ihre Verhältnisse gespielt. In der jetzigen Spielzeit bisher ist es vielleicht so, dass man sagen muss, dass Washington da etwas unter dem performt, was vielleicht möglich wäre. Denn wenn man sich das anschaut, sie sind aktuell auf Platz 7 mit 13 Punkten, punktgleich da mit den Islanders, aber eben auch mit den Flyers, die auf dem letzten Rang liegen in der Metropolitan. Und die Capitals, die haben aber an sich ganz gute Metriken. Also wenn man zum Beispiel auf Expected Goals for Percentage geht, also der Anteil der Tore, den ein Team eigentlich an einem Spiel haben sollte, dann sind sie bei 5 gegen 5 auf Platz 2 hinter der Colorado Avalanche. Also das zeigt schon, dass sie da an sich einen richtig, richtig guten Wert haben. Auch bei den hochkarätigen Torchancen sind sie auf Platz 3 mit dabei. Also das ist alles soweit ganz gut. Schussquote ist nicht ganz so gut mit 8,15%, ist aber auch nicht ganz hinten. Also da liegen zum Beispiel die Edmonton Oilers noch schlechter. Aber insgesamt ist Washington eben im Moment ein Team, was nicht die Ergebnisse bekommt, die sie vielleicht bekommen müssten, laut dem, wie sie spielen. Individuell muss man sagen, dass Tom Wilson eine richtig gute Spielzeit hat. Mit 13 Punkten, 6 Toren ist er Topscorer für die Capitals in 12 Partien. Ja, sie warten auf Alex Ovechkin, der hat erst 2 Tore in 12 Partien, ist ja auch immer so ein bisschen jetzt ein streaky Scorer auch gewesen, ist auch ganz interessant, die NHL updatet quasi täglich ihr Angebot, dass es eine Pressekonferenz geben kann, wenn denn Ovechkin endlich Tor Nummer 900 macht. Im Moment musste das immer mal wieder geschoben werden, aber was man zum Beispiel sagen muss, im Gegensatz eben auch zu anderen Teams, gibt es ansonsten nicht so viele Spieler, die regelmäßig treffen. Da ist eben das Problem, dass Tom Wilson getroffen hat, Alexi Protas hat getroffen, Dylan Strome ist noch mit dabei mit 3 Toren und danach wird es schon relativ dünn. Also das ist etwas, was ihnen ja Probleme bereitet. Und auf die Liga gesehen liegen sie aktuell auf Platz 27, nur 2,58 Tore pro Partie. Und der Grund, warum sie trotzdem noch eine positive Bilanz haben, mit einem Sieg mehr als Niederlagen, liegt daran, dass sie mit 2,33 Gegentoren ganz vorne sind. Sie stellen die beste Defensive der NHL. Sie haben mit Logan Thompson einen richtig guten Torhüter, der hat einen Wert von plus 9,1, was Goal Save Above Expected betrifft. Nur Lukas Dostal und Connor Hellebuck sind die beiden, die da an der Stelle noch besser sind. Also ja, sehr, sehr gut unterwegs da die Defensive. Auch da zum Beispiel im Gegensatz zur defensiven Heatmap der Toronto Maple Leafs ist die bei den Washington Capitals dunkelblau, zum Beispiel um den Slot, ums Tor herum. Also da gibt es ganz, ganz leichte rote Nuancen an Außenbereichen von dieser Heatmap, aber ansonsten sind sie sehr, sehr gut defensiv unterwegs und da muss man eben sagen, hoffen sie drauf, dass die Offensive wieder so ein Stück weit kommt. Wie gesagt, bei Ovechkin, normalerweise ist bei ihm so, wenn er 1-2 Spiele hintereinander trifft, dann wird das eine Serie mit, was weiß ich, 8 Partien, in denen er dann 10 Tore macht vielleicht oder sowas. Also das ist durchaus möglich, sie brauchen das aber irgendwann auch, denn auch da gilt, das Loch, was du dir jetzt früh buddelst im Oktober, November, das kannst du selten zuschütten in den anderen Monaten, weil die Teams vor dir durch die, in Anführungsstrichen, 3 Punkte, die immer zu vergeben sind, in den Spielen dann des Öfteren auch eben Punkte sammeln und es wird sehr, sehr schwer, da eben auch entsprechend nachzukommen. Ein Problem der Capitals sind auch ihre Special Teams, also das Powerplay, natürlich klar, da reden wir jetzt immer noch über Offensive. Das Powerplay liegt mit 15% auf Platz 26 und interessanterweise, das ist auch manchmal so ein bisschen komisch, das Penalty Killing mit 75% liegt auch nur auf Platz 22, also obwohl sie so eine gute Defensive haben, ist das Penalty Killing da auch nicht besonders. Sie haben, glaube ich, relativ wenig Strafzeiten erstaunlicherweise, ne, wobei das stimmt eigentlich auch nicht. Bei den Strafzeiten sind sie auch im Mittelfeld, also ja, Penalty Killing müsste sich auch noch ein Stück weit verbessern, aber wichtig ist vor allem bei den Capitals, dass die Offensive irgendwann dann heiß läuft, damit sie an der Stelle sich auch Punkte sichern. Es geht in die Western Conference, das dritte Not-Hot-Team, das sind die Minnesota Wild, die sind aktuell auch nicht gut drauf, haben bisher eine Bilanz von 4 Siegen, 6 Niederlagen, 3-mal noch einen Extrapunkt geholt, Torverhältnis von minus 12 tatsächlich jetzt zumindest mal einmal gewonnen in der letzten Nacht. Aber auch bei Minnesota läuft es aktuell nicht so wirklich. Sie sind bei Corsi-Wert, bei Anteil der Torchancen, bei Expected Goals maximal im unteren Mittelfeld, wenn nicht sogar im unteren Drittel der Liga. Also das sind keine guten Zahlen, die sie da eben entsprechend haben. Wenn ich auf die Schussquote schaue, dann sind sie das absolut schlechteste Team der NHL bei 5 gegen 5, 6,48%. Nur natürlich kann man da schon mal sagen, okay, das macht so ein bisschen Hoffnung, dass sie zurückkommen. Fangquote ist übrigens tatsächlich im Mittelfeld der Liga. Aber das Problem in Minnesota ist einfach im Moment, dass die Balance nicht passt zwischen Offensive und Defensive. In der Offensive mit 2,77 Toren nur, die sie erzielen, sind sie unten in der Liga mit dabei, und in der Defensive kassieren sie ein Tor mehr, als sie schießen im Schnitt, und das ist dann natürlich nicht gut. Vorne in der Offensive, ja, Kirill Kaprizov, der hat 16 Punkte in 13 Partien, ist die Frage, ob das 17 Millionen wert ist, aber die Frage wird sich jetzt die nächsten Jahre sowieso immer mal wieder stellen. Matt Boldy ist auch noch mit dabei, Marco Rossi, richtig gute Saison, beide Point-per-Game-Player, und ja, insgesamt Offensive, sage ich mal, ist solide, aber es fehlt eben dann die Verteidigung, und das liegt auch, aber nicht nur an den Torhütern. Also Filip Gustavsson hat einen Wert von minus 1,1, Jesper Walsh steht von minus 1,3. Das geht aber noch, da werden wir gleich noch auf Torhüter zu sprechen kommen, die wesentlich schlechtere Werte haben. Also nur an den Torhütern liegt es auch nicht, wenn man sich eben die Defensive anschaut, da ist das Problem vorm Tor. Also ich habe ja eben gelobt, bei den Capitals sieht es dunkelblau aus vorm Tor. Das heißt, die räumen richtig gut auf im Slotbereich. Bei Minnesota ist das dunkelrot. Also das ist wirklich so ziemlich mit das Schlechteste, was du da haben möchtest. Direkt vorm Tor ein wirklich richtig fetter, dunkelroter Bereich. Sieht aus wie so ein Vulkan quasi, der da ausbricht, wo die Lava vorm Tor das Eis schmelzen lässt, so ungefähr. Und dementsprechend, das ist schon wirklich schlecht, wie sie eben dann vor dem Tor, ja, einfach nicht abräumen, muss man ja in dem Fall dann auch sagen, bei Minnesota. Und sie haben eben auch ein richtig schlechtes Unterzahlspiel. Nur die Ottawa Senators haben ein schlechteres Unterzahlspiel. Die haben aber zumindest noch eine etwas bessere Bilanz, wobei auch auf die komme ich nachher noch zu sprechen. 64,3% nur das Unterzahlspiel der Minnesota Wild. Das ist eben dann auch etwas, was zum Beispiel auch das Powerplay nicht auffangen kann. Da sind sie mit 29,4 richtig gut, Platz 5 in der Liga, aber wenn du beim Penalty-Killing eben auf Platz 31 bist, dann zieht das natürlich so ein Stück weit eben da auch entsprechend dein Powerplay mit runter. Und ja, das muss sich bei Minnesota verbessern. Ansonsten wird es nichts mit einer Wildcard-Teilnahme. Playoffs ist sowieso sehr schwierig in der Central Division. Und wenn man zum Beispiel Utah sieht, die sammeln fleißig Punkte aktuell, dann muss man sagen, könnte das schon gefährlich werden für Minnesota. Aber, das muss man auch sagen, und damit kommen wir zum nächsten Team, sie sind nicht mal das schlechteste Team in der Central Division. Und das ist für mich wirklich eine Überraschung, denn das schlechteste Team in der Central, das sind die St. Louis Blues. Und da muss ich sagen, oder Jim Montgomery, komplette Saison, da hätte ich echt mehr erwartet. Also hätte ich wirklich gedacht, dass sie eben auch eher in Richtung Wildcard-Plätze mitspielen können. Klar, es muss immer gut laufen, du kannst Verletzungen haben und so weiter, aber die haben sie im Moment gar nicht. Und an der Stelle, also zumindest nicht in dem Rahmen, und an der Stelle ist es einfach so, dass es eine Formkrise zu geben scheint bei den St. Louis Blues, und die zieht sich sowohl durch die Offensive als auch durch die Defensive. In der Offensive ist es so, Jordan Kyrou ist der Topscorer, der hat 8 Punkte in 12 Partien. Jimmy Snuggerud 7 in 12. Pius Suter 7 in 12. Robert Thomas 6 in 8. Gut, er hat jetzt ein paar Partien gefehlt. Jake Neighbors auch. Aber die Offensive ist aktuell nicht gut bei den St. Louis Blues. Und wenn ich da einfach mal auf Tore pro Partie gehe, dann sind sie auf Platz 21 in der Liga. Das ist schon mal ein Problem. Das zweite Problem ist aber, und das ist dann die Hauptursache für die aktuelle Platzierung, nicht nur die Offensive ist schlecht, die Defensive und die Torhüterleistung, die sind super schlecht. 4,17 Gegentore pro Partie, das ist der schlechteste Wert die San Jose Sharks, die sich ja nun wirklich in einer anderen Phase befinden, in ihrer Franchise, in einem anderen Teil des Circles. Die sind noch ein bisschen besser, also St. Louis, das schlechteste Team in der NHL, was Gegentore pro Partie betrifft. Und ich habe ja vorhin darüber geredet, dass die Werte bei Minnesota, bei den Torhütern gar nicht so schlecht sind, mit, sagen wir mal, zusammen addiert minus 2,1 oder 2,5 oder so ungefähr sind das, genau, 2,4 sind es tatsächlich. Bei St. Louis haben beide Torhüter, Jordan Binnington und Joel Hofer, minus 5,0 beziehungsweise minus 4,9 und minus 5,0. Und das ist dann natürlich ein echtes Problem, wenn deine Nummer 1, ich mache mal Anführungsstriche, und deine Nummer 2, Joel Hofer, beide nicht gut drauf sind. Und Beleg dafür ist in dem Fall dann die Heatmap der Defensive bei den St. Louis Blues. Wenn ich bei Minnesota gesagt habe, dann ist die, dass die fett rot ist vom Tor, das ist bei St. Louis gar nicht so. Die sieht gar nicht so schlecht aus, die defensive Heatmap. Das heißt, sie verteidigen an sich ganz gut, aber die Torhüter können im Moment eben die Pucks nicht fangen und dementsprechend habe ich da die St. Louis Blues und damit nehme ich übrigens vorneweg, Joel Hofer und Jordan Binnington waren meine auch zwei Spieler bei den Not Five, also da hake ich jetzt mal schon ab, das waren quasi ein Double Play bei mir, um nochmal auf Baseball zurückzukommen, also die beiden als Duo hatte ich auch nominiert, eben entsprechend, weil sie zusammen wirklich schlecht sind und da kann man auch keinen von beiden in Anführungsstrichen in irgendeiner Form rausnehmen, wenn wir auf die normalen Metriken gucken. 3,21 und 5,16 sind die Gegentorschnitte und 86 und 82,9 sind die Saving Percentages. Also das sind echt schlechte Zahlen, die die Torhüter der St. Louis Blues da haben. Und an der Stelle eben dann auch von mir persönlich nominiert wurden. Und dann gehen wir noch rüber in die Pacific Division. Und auch da gibt es ein Team, was aktuell nicht wirklich gut unterwegs ist und das sind die Calgary Flames mit 8 Punkten zusammen mit den St. Louis Blues, übrigens das schlechteste Team der NHL und die Calgary Flames sind sogar auf dem letzten Platz, weil sie 14 Partien haben, nur 3 gewonnen haben, wie gesagt insgesamt nur 8 Punkte geholt haben, Torverhältnis ist minus 17, zu Hause negative Bilanz, auswärts negative Bilanz, da ist nicht wirklich viel, wo man irgendwas Positives mit rausholen kann. Sie bekommen 3,36 Tore pro Partie. Das ist Platz Nummer 25 und sie sind das harmloseste Team. Die Calgary Flames 2,14 Tore nur pro Partie mit groß oder mit deutlichem Abstand das schlechteste Team der NHL. Das Powerplay hat nur 13,5%. Das ist Platz 28. Das Penalty Killing ist an sich, wenn man das mit den anderen Zahlen vergleicht, noch okay, akzeptabel, Platz 19, 77,4%. Also das ist, ja, das sind alles keine guten Zahlen, die die Calgary Flames haben und dementsprechend sind sie hinten. Und da war es dann auch so, dass der Torhüter, dass Dustin Wolf da schon gesagt hat, naja, ich kann ja selber nicht Offensive generieren, sinngemäß, aber Wolf hat auch keine guten Zahlen, 3,39 der Gegentorschnitt, 8,84, naja, könnt ihr jetzt sagen, das sind ja die klassischen Metriken. Wie sieht es denn bei Advanced Metrics aus? Da ist er auf Platz 67 von 70 Torhütern, minus 6,7 in 12 Partien, also ein halbes Tor pro Partie, was sie mehr kassieren, wenn du die schlechteste Offensive der Liga hast und ein halbes Tor von deinem Torhüter verursacht wird pro Partie, dann kannst du nicht so wirklich viele Spiele gewinnen und dementsprechend sind die Calgary Flames nicht gut drauf. Und bei den Flames muss man sich jetzt auch langsam fragen, wo soll denn die Reise hingehen? Denn sie sind so ein Team, was die letzten Jahre immer wieder so in der Mitte war, Playoffs knapp verpasst, hatten dieses eine richtig gute Jahr, dann gab es ja auch den großen Trade danach und so weiter. Und die Frage ist eben, kannst du mit dieser Mannschaft mehr erreichen, als mit Glück irgendwie einen Wildcard-Platz zu holen? Und ist das auch eine Strategie, die in irgendeiner Form Zukunft hat? Und ich glaube, bei den Flames ist natürlich das Thema, kommt in ein paar Jahren eine neue Arena, dass sie jetzt vielleicht versuchen wollen, an der Stelle eben dann konkurrenzfähig zu sein. Und dann musst du vielleicht möglichst schnell jetzt auch sehen, dass du ein, zwei Spieler abgibst, dass du dir vielleicht hohe Draftpicks holst, dass du, wenn du jetzt sowieso eine schlechte Saison hast, okay, dann Tanking für McKenna, hol dir einen hohen Draftpick, wenn es denn klappt, und dann eben entsprechend zu versuchen, direkt dann die nächsten 2-3 Jahre wieder anzugreifen. Aber das aktuell ist wirklich, wirklich schlecht. Und auch wenn man dann, ich werde jetzt auch mal nochmal kurz in die Offensive mit reinschauen, ich habe das eben bei St. Louis ja auch gesagt, also Nazem Kadri hat 10 Punkte in 14 Partien, der nächste Spieler hat 7 Punkte, das ist Huberdeau, hat ein paar Spiele weniger, der hat 7 Punkte eben gemacht in 9 Partien, aber das ist einfach alles zu wenig vorne und dementsprechend bei Calgary eine große, große Krise jetzt schon zu Beginn der Saison und das könnte das erste Team sein, was so ein bisschen vielleicht einen Ausverkauf startet, muss man auch sehen, wer dann da letzten Endes abgegeben wird. Das waren meine 5 Teams und ihr habt ja schon 2 Spieler gehört, also die Teams nochmal, die Leafs, dann eben entsprechend die Capitals, die Wild, die Blues und die Flames und das Duo Binnington und Hofer habe ich schon nominiert und dementsprechend bleiben jetzt noch 4 weitere Spieler der Not 5 und auf die gehe ich jetzt ein. Wir gehen zurück zu den Toronto Maple Leafs und da ist es individuell aktuell vor allem Austin Matthews, der ja negativ auffällt, das muss man dann an der Stelle sagen, was natürlich immer auf einem relativ hohen Niveau ist, gar keine Frage, also ist natürlich so, dass er da schon Standards selber gesetzt hat, aber aktuell ist er bei 6 Toren in 12 Spielen, 9 Punkte in 12 Spielen und das wären hochgerechnet 41 Tore, ist natürlich für viele andere Spieler eine richtig gute Zahl, aber für ihn selber ist das nicht so gut und bei ihm muss man einfach sagen, er trifft im Moment nicht. 11,8% ist die schlechteste Schussquote, die er bisher hatte in seiner Karriere. Also kann man da schon erwarten, dass das an irgendeiner Stelle so ein bisschen besser wird. Und auch wenn man den Wert zum Beispiel, es gibt ein Individual Expected Goals, das heißt, wie viele Tore in Anführungsstrichen würde der Spieler individuell laut Statistik erzielen müssen, da ist er auf Platz 5 in der Liga, zum Beispiel noch vor Nathan MacKinnon. 7,36 Tore müssten das sein und der Wert ist meistens niedriger als das, was die Spieler dann haben. MacKinnon hat ja, glaube ich, im Moment 10 Tore und der hätte da zum Beispiel einen Wert von etwas unter 7. Also da sieht man schon, Austin Matthews ist an sich statistisch sehr, sehr gut unterwegs. Er trifft aber nicht und da ist dann vielleicht wirklich der Faktor mit Schmarner nochmal zu merken, dass einfach dieser Partner, mit dem er ja sehr gut funktioniert hat, vor allem in der regulären Saison, ein Stück weit fehlt diese 60 und 69 Tore Jahre. Das waren eben auch Jahre, in denen Mana sehr, sehr gut war, nicht nur Matthews. Und da scheint es so zu sein, dass er individuell aktuell unter ihm leidet und dass das eben im Moment ein Problem ist. Für die Maple Leafs Powerplay-Tore auch nur ein Powerplay-Tor bisher für Matthews. Also das kann alles nur besser werden. Und da muss man sehen, wo dann die Reise für ihn hingeht, ob er dann vielleicht auch wieder eine Phase hat, wo er dann richtig heiß läuft. Das hatten wir ja dann vor 2-3 Jahren auch schon. Es gibt noch einen weiteren ehemaligen 60-Tore-Stürmer, der aktuell richtig Probleme hat. Und damit meine ich weder Alex Ovechkin, obwohl er ja nun auch noch nicht so viel getroffen hat, noch Connor McDavid, sondern Steven Stamkos. Der hat gerade mal ein einziges Türchen und 2 Punkte in 13 Partien für die Nashville Predators erzielt. Wenn man sich da auch anschaut, seine Statistiken, letztes Jahr waren 27 Tore in 82 Partien. Das war ein Rückschritt, ja, schon klar. Aber da konnte man natürlich sagen, naja, das Team war ja insgesamt nicht so gut drauf. Und ist schon verständlich, wenn die Mannschaft nicht gut spielt. Es ist eine neue Mannschaft, es ist ein Team, wo man eben entsprechend sich erstmal reinfinden muss. Dann ist das okay. Im Moment sind die Predators zumindest besser als in der Vorsaison. Aber Steven Stamkos, der ist deutlich schlechter geworden. Und vielleicht ist es auch bei ihm so, dass ihm einfach jemand fehlt, der den Puck gut spielen kann, der ihm die Pässe serviert, der ihm die Scheibe eben auflegt. Das war ein Kucherov sicherlich eine lange Zeit lang bei Tampa Bay und in Nashville. Da hat anscheinend Andrew Brunett noch nicht so den richtigen Partner gefunden für Steven Stamkos. Und es wird schon spannend sein, das Ganze dann auch bei der Global Series zu verfolgen, wenn dann eben entsprechend die Jungs da sind, dann kriegt man vielleicht auch so ein bisschen mehr mit, auch was die Gerüchte betrifft, ob da wirklich was dran ist, dass Steven Stamkos ein Kandidat ist, bei anderen Teams vielleicht unterzukommen, dass er jemand wäre, der vielleicht dann auch zu einer anderen Mannschaft könnte. Auch da wird Toronto des Öfteren genannt, weil er, glaube ich, aus der Nähe von Toronto kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das ist natürlich auch etwas, wo vielleicht dann eben entsprechend die Nashville Predators dann auch Geld behalten müssen, denn mit 8 Millionen pro Jahr ist er natürlich ein großer Brocken, wenn ein Team ihn aufnehmen möchte und dementsprechend
muss man da auch abwarten, was sich daraus entwickelt. Im Moment würde ich es auch noch so ein bisschen auf Pech schieben. Auch bei ihm ist so, der individuelle Wert ist an sich gar nicht so schlecht. 3,3 ist aktuell seine Schussquote. Ich schaue mal einmal durch die Karriere. Die schlechteste, die er mal hatte, waren 12,7. Also selbst wenn man jetzt sagt, naja gut, die Schussquote wird vielleicht ein bisschen schlechter. Mit 10% hätte er sicherlich 3 oder 4 Tore erzielt. Also kann man da auch aus Sicht der Predators und auch aus Sicht von Steven Stamkos darauf hoffen, dass das dann individuell noch ein Stück weit besser wird in den nächsten Wochen. Dann habe ich in dieser Folge viel über Mitch Marner geredet, der einer der größten Free Agents im Sommer war. Ein weiterer und dann am Ende, glaube ich, der letzte große Free Agent in dieser Sommerpause, das war Nikola Ehlers bei den Carolina Hurricanes. Und der hat noch gar nicht stattgefunden. 4 Vorlagen hat er bisher. Er sollte ja derjenige sein, der so die Offensive belebt, der Torjäger ist, den die Carolina Hurricanes seit Jahren suchen. Günzel ist wieder gegangen, Rantanen wollte nicht bleiben und jetzt Nikola Ehlers, wobei ich da, glaube ich, auch gesagt habe, naja, so ein bisschen skeptisch darf man schon sein. Ja, der hat sehr viele Saisons gehabt mit 20 Toren. Er hat aber auch noch keine gehabt mit mehr als 29 Toren, also immer so in der Range, meistens zwischen 21 und 29 Toren, wenn es eine komplette Saison war und wenn er gesund war. Im letzten Jahr waren es 24 Tore und 63 Punkte und aktuell sind es eben 0 Tore. Und wenn man die Punkte hochrechnet, ich meine bei den Toren das hochrechnen, das könnt ihr euch selber denken, was dabei rauskommt. Aber auch bei den Punkten würden nur 30 Punkte aktuell rauskommen. Und das ist natürlich an der Stelle schon schlecht. Einer der Hauptgründe, warum Carolina da vielleicht auch ein Problem hat, ist, dass das Powerplay aktuell das schlechteste der Liga ist mit 9,4%. Auch das wird sicherlich besser werden, gar keine Frage. Aber man muss auch sagen, dass Nikola Ehlers im Gegensatz zum Beispiel eben zu den beiden genannten Matthews und Stamkos keinen so guten individuell Expected Goals Wert hat. Der ist gerade mal bei ein bisschen unter 2. Das heißt, wenn man jetzt sagt, naja, theoretisch hätte er 2 Tore machen müssen. Bei 11 Spielen hat er jetzt keins gemacht. Das heißt, der Wert ist gar nicht so weit abweichend von dem, was laut Statistik auch zu erwarten wäre bei seinen Torchancen. Und das ist dann schon etwas, was mir aus Sicht der Carolina Hurricanes eher Sorgen machen würde. Denn dass ein Spieler mal nicht trifft, einen Slump hat, bei der Schussquote und so weiter, das ist, würde ich sagen, auch vollkommen normal. Das kann immer mal wieder vorkommen. Das sind ja auch die Schwankungen, die eben dann im Verlaufe einer Karriere und auch im Verlaufe einer Saison durchaus vorkommen. Aber dass du eben dann die Chancen dir nicht erspielst, dass du keine Möglichkeiten hast, das ist schon ein Punkt, der dann eben entsprechend an der Stelle eher etwas ist. Und auch da bei den Schussquoten über die Karriere gesehen, Ehlers ist halt einfach kein Topspieler. Der ist ein solider Spieler, aber wenn man sich die Schussquoten anguckt von einem Matthews und von einem Stamkos, dann sind die deutlich besser gewesen in den Jahren als das, was Nikola Ehlers eben hatte, dessen Bestwert 14,2%, das ist so ein Mittelwert, wenn überhaupt, bei den beiden anderen gewesen. Also von daher, vielleicht hat man das bei Carolina auch so ein bisschen überschätzt, was dann da wirklich möglich ist. Und auch da muss man jetzt natürlich ein bisschen abwarten. Der hat einen langen Vertrag, der hat einen hochdotierten Vertrag, 8,5 Millionen. Also er verdient mehr als Stamkos und das ist schon, ja, etwas, wo man sicherlich ein bisschen ein Auge drauf haben muss, was da in Carolina entsteht und ob Nikola Ehlers dann irgendwann vielleicht doch seinen durchaus hochdotierten Vertrag rechtfertigen kann. Ja, und der letzte Akteur, auf den ich blicke, auch der ist in der Eastern Conference, das ist Linus Ullmark von den Ottawa Senators. Die Platzierung bei Ottawa ist gar nicht mal so schlecht, wobei es jetzt wirklich in der Atlantic so ist, dass da viele Teams 14 oder 13 Punkte haben, also ein Sieg, eine Niederlage und du bist entweder auf Platz 3 oder du bist auf Platz 8, das geht da richtig, richtig schnell. Im Moment 14 Punkte aus 13 Partien für die Senators, da kann man zumindest drauf aufbauen. Ja, ich weiß, Brady Tkachuk auch nicht mit dabei, also Verletzungen sind da auch ein Thema, aber vor allem die Leistung oder vielleicht dann in dem Fall die Nichtleistung von Linus Ullmark, der ist tatsächlich der schlechteste aller bisher in die Wertung eingeflossenen 70 NHL-Goalies mit einem Goal-Save-Above-Expected oder Below-Expected-Wert von minus 8,0, 8 Tore mehr in 11 Partien zugelassen, als er eigentlich hätte zulassen müssen. Die Defensive sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn man sich die Heatmaps anguckt bei den Ottawa Senators, aber dadurch, dass eben Ullmark selbst alleine so eine schlechte Leistung abliefert, ja, zieht er sein Team mit runter. 3,41 ist der Gegentorschnitt. Natürlich der von Levi Merilainen ist noch schlechter, nur der hat eben nur zwei Spiele gemacht. 86,1% ist nur die Fangquote bei Linus Ullmark. Also das ist nicht wirklich gut. Die Ottawa Senators haben unter anderem dadurch das schlechteste Penalty-Killing, 62,5% nur in Unterzahl. Also das ist ein wirkliches Problem für Ottawa, und Linus Ullmark schlecht gestartet. Und das ist natürlich auch eine schlechte Nachricht, denn auch der hat einen hochdotierten Vertrag unterschrieben letztes Jahr. 8,25 Millionen für die nächsten 4 Jahre zahlen sie ihm das noch. Und da ist eben auch die Frage, ob du mit Merilainen einen korrekten Backup hast oder ob da nicht jemand anderer besser gewesen wäre. Aber ja, jetzt ist das so, ne? Jetzt haben sie eben das Problem, dass sie zum Beispiel Jonas Korpisalo nicht mehr haben, dass sie dem aber sogar noch Gehalt bezahlen. Und der wäre als Backup vielleicht noch die bessere Lösung gewesen. Also, das meine 5/6 Spieler, Binnington Hofer als Duo, Austin Matthews, Steven Stamkos, Nikola Ehlers und Linus Ullmark. Ich bin mir relativ sicher, dass die Stürmer in den nächsten Tagen alle einen Hattrick haben werden, Ullmark einen Shutout, und auch Binnington und Hofer werden eine richtig gute Serie starten. Das ist ja meistens so, wenn man solche Listen erstellt. Wer waren die Teams oder die Spieler, die euch bisher enttäuscht haben? Genauso natürlich auch das Feedback zur letzten Folge, wenn ihr Hot Five habt, wenn ihr sagt, hey, Moment mal, da hast du ein Team oder einen Spieler vergessen, die richtig gut drauf sind. Sehr, sehr gerne melden, sehr, sehr gerne auch Feedback zu denen. Folgen zu diesen beiden Folgen, zu den News-Folgen natürlich auch, und auch zu anderen Themen, auch Themenvorschläge. Da kamen jetzt auch ein paar Sachen, werde ich an der einen oder anderen Stelle auch mit drauf eingehen. Also da bitte melden, bitte Feedback und Fragen von euch. Das hilft mir immer, die Sendung dann auch so zu gestalten, wie ihr das gerne hättet. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung, und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf 2 Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.